Liebe Gemeinde, wir hören auf den Predigttext aus Markus 9, ab Vers 17. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr heraus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich: Warum konnten wir ihn nicht austreten? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Liebe Gemeinde, ich finde das eine ganz, ganz starke Geschichte und sie begeistert mich immer wieder. Zum einen natürlich, weil Jesus dem armen Jungen hilft, weil er ihn heilt. Dem Jungen, dem es richtig schlecht geht seit seiner Kindheit, der sich nicht in der Gewalt hat und Dinge tun muss, die er gar nicht will. Er schäumt, er knirscht, er wird starr. Was ist das nun? Ein Dämon oder eine Krankheit? Da streiten sich die Gelehrten. Die einen sagen, es ist ein Dämon, so steht's doch da. Und die geistliche Erklärung hilft uns hier wirklich. Es gibt Mächte, die uns beherrschen wollen, die Leid verursachen, auch in unserem Leben und wo wir nicht wissen, wie sie aussehen, aber sie bedrängen und sind gefährlich. Andererseits wissen wir aus der Medizin, dass genau diese Anzeichen Zeichen einer epileptischen Krankheit sind. Und ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man sagt, nur das eine oder das andere stimmt. Wenn Gott uns Medikamente gegeben hat und Ärzte, dann sollen und dürfen wir sie auch benutzen. Und wenn Gott uns die Macht des Gebets gegeben hat, dann sollen wir sie auch benutzen. Das gegeneinander auszuspielen, ist immer ganz schwierig. Die Geschichte fasziniert mich aber vor allem deshalb, weil hier Glaube und Unglaube so nah beieinander ist. Weil der Vater ganz offen und ehrlich sagt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir teilen ja die Welt manchmal so schnell ein in Gläubige und Ungläubige. Hier die Guten, das sind natürlich wir, und dort die Bösen. Aber in dieser Geschichte geht der Riss zwischen Glaube und Unglaube mitten durch die Person des Vaters hindurch. Neben dem Vater spielen noch andere Menschen eine Rolle. Zum einen der Junge, der furchtbar leidet unter dem, was ihn plagt, seiner Besessenheit und seiner Krankheit. Er ist stumm, er kann sich nicht äußern, wird ins Feuer und Wasser geworfen, dem geht's ans Leben. Und Jesus heilt ihn. Jesus treibt diesen bösen Geist aus, schickt ihn in die Wüste und sagt: Geh und bleib weg. Und die Folge, der Junge liegt da zunächst, dass die Menschenmenge meint, er ist tot. Und dann ergreift Jesus seine Hand und der Junge kommt wieder zum Leben. Eine Begegnung, die für den Jungen lebensverändernd ist. Das ist der Junge. Aber das sind dann auch noch die Jünger. Das sind die Versager. Der Vater hat schon bei denen probiert, aber die haben es nicht gebracht. Die können nicht helfen. Zu schwach, zu wenig Glauben, zu wenig Gebet. Keine Möglichkeit. Sie wollen helfen, aber sie können es nicht. Ich verstehe mich als Jünger Jesu und viele von euch auch. So geht es uns ja auch manchmal, dass wir gerne glauben, gerne mehr helfen, gerne diese Krankheiten weghaben wollen. Gott kann es doch. Und doch gelingt es uns nicht immer. Jesus sagt, es liegt am Gebet. Und das zeigt uns, wie wichtig das Gebet ist. Die Jünger stehen bedeppert da, sie konnten es nicht. Wir können die Perspektive auf den Jungen, auf die Jünger und auf Jesus richten. Der hat Macht und Vollmacht. Der hat schon viele böse Geister ausgetrieben und rechnet mit Gottes Möglichkeiten, fest mit seinem Vater verbunden. Und er möchte nichts mehr, dass jetzt auch die Beziehung zwischen diesem kranken Sohn und seinem Vater wieder in Ordnung kommt. Er kommt direkt vom Berg herunter, ein geistliches Höhenerlebnis. Petrus, Jakobus, Johannes waren dabei. Und sein himmlischer Vater sagt ihm, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Eine starke geistliche Erfahrung in der Höhe. Und jetzt geht's in die Tiefe, zur Not der Menschen, zu den Leidenden, zu dem von Schmerz Gepeinigten. Der Junge, die Jünger, Jesus. Mir geht's heute Morgen um den Vater. Weil wir von diesem Vater des Jungen ganz viel lernen können. Das Erste, er kommt zu Jesus, lässt sich nicht aufhalten von den Jüngern. Er hätte ja sagen können, naja, wenn es die Jünger nicht können, dann gehe ich wieder. Es war ihm egal. Er dringt durch zum Meister, bringt sein Anliegen, Herr, meinem Sohn geht's wirklich schlecht. Er kann nicht reden, er ist stumm, er ist taub, ihm ist nicht mehr zu helfen. Und er bittet Jesus, hilf mir. Hilf uns, wir brauchen dich, erbarme dich. Lassen wir uns nicht so schnell abwimmeln. Wenn ein Jünger Jesu, einer von uns, nicht helfen kann, gehen wir weiter und bleiben wir dran. Wir sollen und dürfen bitten. Manchmal braucht es einen langen Atem. 5 Jahre, hat vorher Isabel Kiefer gesagt. Manchmal braucht es noch länger. Und jetzt fügt der Vater einen Satz hinzu, den finde ich ja unglaublich. Sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst. Das habe ich mir noch nie getraut, zu Jesus zu sagen. Wenn du etwas kannst, wo ich merke, da steckt schon der Zweifel drin, wo er ganz ehrlich an Jesu Möglichkeiten appelliert und trotzdem sagt, wenn du es kannst. Und Jesus dann sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Was für einen unwahrscheinlichen Glauben hat Jesus. In völliger Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel, wo er weiß, Gott ist stark und mächtig. Und Jesus hat ein ganz tiefes Vertrauen. Und so begegnet er diesem hilflosen Probeglauben, wenn du etwas kannst, des Vaters, mit einem Glauben, der nicht probiert, sondern der alles auf eine Karte setzt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ich habe mich gefragt, ja, dann müsste doch alles funktionieren, wenn mein Glaube in Ordnung ist. Haben wir nicht schon oft Gott total geglaubt und dann ist der Kranke nicht geheilt worden, gebetet wie die Weltmeister und dann ist doch nicht das passiert, was wir uns gewünscht haben? Wenn wir unsere Erfahrungen anschauen, merken wir, so ganz schnell können wir den Satz nicht unterschreiben. Und doch zeigt er uns, dass unser Glaube viel zu klein ist, dass wir Gott viel mehr zutrauen sollten. Wenn wir unsere Geschwister aus Indien hören, merken wir, da ist viel mehr da an Vertrauen, an Glauben und da können wir uns eine kräftige Scheibe davon abschneiden. Der Glaube hat deshalb so eine große Macht, weil er mit Gottes Möglichkeiten rechnet. Wir haben ja immer nur den Blick unserer Wirklichkeit. Das ist gut, dass wir die wahrnehmen und ernst nehmen, aber das ist ja immer begrenzt. Gottes Möglichkeiten sind ja viel, viel größer. Wir sehen sie nicht, wir haben sie nicht. Und im Glauben haben wir nun Anteil an diesen Möglichkeiten, weil Gott der Schöpfer ist. Wir sind das Geschöpf. Er ist der Herr dieser Welt und im Glauben und im Gebet verbinden wir uns mit ihm, dass wir Wege erkennen, die wir im Moment noch gar nicht sehen. Er kann die Wende bringen, darauf lasst uns vertrauen und bauen. Und jetzt kommt einer der stärksten Sätze der Bibel. Da sagt der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was nun? Glaubst du oder glaubst du nicht? Zutiefst ehrlich, weil es das starke Bekenntnis des Vaters ist, ich glaube, ich will dir vertrauen und ich rechne damit, dass du hilfst. Aber doch ist in mir auch der Zweifel, der Unglaube. Vielleicht nicht 100% glauben, sondern da mischt sich der Zweifel hinein, ob Gott es wirklich gut mit mir meint, ob er das Blatt wenden wird, ob er übernatürlich eingreifen wird, wie wir es uns wünschen natürlich. Wir wissen es nicht. Glaube ist ja kein Wissen, sondern eher dieses feste Vertrauen mit Gottes großen Möglichkeiten. Das Festhalten an Gott, auch wenn wir ihn gerade nicht verstehen. Und diese Spannung auszuhalten, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist manchmal unglaublich schwer. Bis zum jüngsten Tag mutet Gott uns das zu. Zwischen Vertrauen und Versagen zu leben, zwischen Mut und Verzweiflung. Dass wir einerseits bekennen, ja, ich glaube, da ist das Vertrauen, das mich trägt. Und als Gottes Kinder haben wir Teil an seinen Möglichkeiten, weil Christus in uns lebt und in uns wirkt. Aber das andere gilt ja auch, dass wir immer wieder zurückgeworfen werden auf die eigene Ohnmacht und auf unser Versagen. Wenn wir im Glauben sind, haben wir uns nicht, denn hat uns nämlich Gott. Glauben heißt ja gerade, dass ich in Gott bin und nicht in mir selber. Und der Glaube, auch wenn wir von Herzen glauben, ist immer wieder von diesem Unglauben begleitet. Natürlich gibt es Christen, die das nicht so offen zugeben. Manche stehen in besonderem Rampenlicht der Öffentlichkeit und denken, wow, hat der einen Glauben, unglaublich. Sowas möchte ich auch haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch auch Zweifel hat. Und der eine zeigt es mehr und der andere zeigt es weniger. Und ich denke, beides steckt in uns drin. Und jetzt ist das Besondere, dass der Vater des Jungen nicht nur Gott seinen Glauben hinhält, sondern auch seinen Unglauben. Das eine ist das Bekenntnis und das andere ist, er sagt jetzt nicht einfach, ich glaube und ich glaube nicht. Nein, der Unglaube kommt in der Bitte zur Sprache, indem er sagt, hilf meinem Unglauben. Und genau da zeigt sich ja wieder der Glaube, dass er jetzt weiß, ich brauche für mich in meinem ungläubigen Teil, in dem, wo ich zweifle, Gottes Hilfe. Mit aller Kraft hilf meinem Unglauben. Der Unglaube wird eben auch Jesus gebracht. Nicht nur, ich glaube, sondern Herr, hilf mir in meinem Zweifel. Das ist genau wie beim sinkenden Petrus, der da aus dem Boot steigt, übers Wasser geht. Machen wir ja auch im Winter, wenn es gefroren ist. Beim Petrus war es wahrscheinlich nicht gefroren. Und dann kommt der Wind und da kommen die Wellen und er fängt an zu zweifeln und beginnt zu sinken, geht schier unter. Und jetzt kommt die entscheidende Stelle. Ich meine jetzt nicht den Tadel, dass Jesus sagt, du Kleingläubiger, sondern die Stelle, wo es heißt, Jesus ergreift seine Hand und hält ihn. Und wenn wir die Geschichte von dem Jungen gerade gelesen haben, dann kommt genau das gleiche Wort, Jesus ergreift ihn und hält ihn und hilft ihm. Jesus hält uns, obwohl, egal ob wir gerade ganz viel oder ganz wenig glauben. Weil keiner von uns kann jede Sekunde 100% glauben. Klar sind wir auf dem Weg mit ihm und vertrauen ihm. Aber da kommen ja immer wieder Situationen, wo uns zweifeln lassen. Wenn Krankheit kommt und sie nicht weggeht. Wenn Menschen sterben, wo wir uns fragen, warum, Herr? Wir brauchen dauerhaft die Hilfe Jesu, dass wir nicht nur sagen, ich glaube und vertraue, sondern sagen, hilf meinem Unglauben. Das schließt nämlich dann unsere religiösen Allmachtsfantasien aus. Dass wir wissen, wir brauchen Gott für unseren Glauben und für unseren Unglauben. Wir Menschen leben von Möglichkeiten, über die wir nicht verfügen. Wir können sie uns nicht selber schaffen. Sie liegen nicht in unserer Macht, sie liegen in Gottes Macht. Wir sind bleibend auf ihn angewiesen. Deshalb ist das Gebet so wichtig. Und zwar das Gebet, wo wir Gott beides bringen, unseren Glauben und unser Unglauben. Es ist ja beides da in uns, mal mehr, mal weniger. Ich freue mich natürlich, wenn der Glaube da ist. Aber die Erfahrung zeigt, dass immer wieder auch der Zweifel sich einnistet. Und wenn wir beides im Gebet Gott bringen, dann werden wir Wunder erleben, da bin ich zutiefst überzeugt. Dann werden wir staunen, was Gott tut. Das kann so ein gewaltiges Wunder sein wie bei Jesus. Das kann auch etwas Kleines sein, das uns Kraft und Mut gibt. Aber wir werden entdecken, wie aus den Bruchstücken unseres Lebens ein wunderbares Puzzle entsteht. Wir sehen es jetzt noch nicht in aller Größe mit allen tausend Teilen. Aber hier und da, und das ist das Schöne bei Mitgebrachten, wo wir uns das weitergeben und entdecken, da hat Gott etwas getan. Gott wird wirken, nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber immer mehr. Amen.